Ein Lied auf dem Weg, a song by the way. Der Komponist Eric Coates hat ihn aufgelesen für seine Suite From Meadow to Mayfair, hier gespielt vom BBC Philharmonic Orchestra unter Leitung von John Wilson.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Am 7. Februar vor 10 Jahren ist Roger Willemsen gestorben. Wir erinnern an ihn in dieser Woche mit Auszügen aus seinem Buch Der Knacks. Und mit diesem Wort Der Knacks meint Willemsen nicht die großen Brüche, sondern die fast unmerklichen Veränderungen, die sich eigentlich in jedem Menschenleben irgendwann bemerkbar machen. Roger Willemsen wird am 15. August 1955 in Bonn geboren als mittleres von 3 Geschwistern. Sein Vater stirbt früh an Krebs, das ist der Ausgangspunkt fürs Buch. Es erzählt aber auch von Willemsens Begeisterung für Kunst, Musik und Literatur. Er selbst liest heute die Kapitel Lebensgeschichte, Heile Welt und Kunst.
Im Knacks schlägt sich eine Erfahrung nieder, die amorph besteht, aber nicht als Gegenstand erkannt wird. Will man die Bauprinzipien, nach denen sich Persönlichkeiten bilden, also diese Kette von Ereignissen, aus der man die Plausibilität des Charakters ableitet und diesen auch entschuldigt, verlassen, kommt man auf die andere Seite. Dann entdeckt man die Unmerklichkeit von Prozessen des Übergangs, der Disqualifizierung, des Nichtmehrseins, des Lebensentzugs, des Brechens, der Enttäuschung, des Maschinewerdens oder der gestörten Effizienz. Man muss den Blick ändern, um zu bemerken, wie aus dem Nicht-Ich dieses Ich heraustritt, sich durch all dieses Unpersönliche hindurch rettet. Wo man vom Knacks spricht, behandelt man eigentlich eine Biografie, die nackt wird unter der Bedingung, dass bestimmte Kodierungen, die üblich sind, also Entscheidungen, Schulwege, Allianzen, Verträge, Schocks, wegfallen. Die Biografie wird insofern nackt, als sich die Spuren verlieren, sich die Ordnung auflöst, die kausalen Begründungen verflattern und ausgewaschen werden. Denn ein Leben setzt sich nicht zusammen aus aufgerissenen Augen und abgeworfenen Pelzen, stehengelassenen Gesprächspartnern, zugeschmissenen Türen und treffenden Antworten. Die Biografie wird gerne behandelt wie eine experimentelle Anordnung, um überhaupt einen Rest an Selbstbewusstsein zu bekommen, werden Lebensläufe kodiert im Zeichen symbolischer Ereignishaftigkeit. Aus lauter sprechenden Partikeln der eigenen Geschichte werden die Bauprinzipien des Lebenslaufs gewonnen. Alles erklärt sich in der Summe solcher zusammenwirkender und auseinander resultierender Faktoren. So wurde ich, sagt man. Deshalb wurde ich. Der spätere Schokoladenfabrikant wird sich versenken in den Augenblick, als der Zucker in sein Leben kam. Der Politiker wird den gleichen Moment vergessen oder irrelevant finden. Auf diese Weise hat es sich eingebürgert, Biografien zu organisieren in der narrativen Logik etwa des Karrieremodells. Darin wird jedes Ereignis als Basis für das daraus Folgende kapitalisiert, im Grunde eine vulgarisierte Form von Karma. Ich bin die Summe meiner Entscheidungen. Selbst die Fehler, die ich mache, selbst die Misserfolge lohnen sich, helfen und bauen auf. Doch in dem Augenblick, da man den Pfad der Ereignisfolgen über Schwellenerlebnisse und Initiationen verlässt, was bleibt da übrig? Die nackte Biografie, ein undurchdringliches Gangsystem, ein Feld, eine Vielfachbelichtung übereinander liegender Bilder. Deshalb ist ein Kausalitätsmodell hier nicht mehr hinreichend. Nicht mehr gilt, das Frühere ist das Spätere, aus diesem hat sich jenes entwickelt. Der Knacks macht eine kausale Lebensbeschreibung, macht diese Form der epischen Entwicklung des einen aus dem anderen unmöglich. Die Biografie muss anders erzählt werden. Gäbe es eine Gegenbewegung zum Knacks, sie wäre ein Verglühen. Da kommt etwas hoch, nach Präsenz verlangend, auf seinen Durchbruch in der Wirklichkeit fixiert, und dann ist sie da. Die Lust an der Stadt, die Erfüllung der Begierde, das Verschmelzen in der Natur, das Kollabieren. Verglühen, das ist eine Erfahrung, die nicht verblasst und bleibt, sondern die sich vollendet und ins Verschwinden tritt. Die wichtigsten Dinge erschließen sich retrospektiv, sind unbemerkt ins Leben gekommen und sinken allmählich tiefer. Der Knacks der Endlichkeit. Wann, in welcher Situation wird er bewusst? Ein Knacks, der zum Krakelé wird. Alles überzogen von einem Geflecht der Risse, der Blick in die Natur, in die Kunst. Aus einem Erker an einem Tisch sitzend, den Kopf aufgestützt, die Armbanduhr tragend, auf das Meer blickend. Alles endlich. Nicht die natürlichen und die gemachten Dinge allein, auch der Blick selbst durch Prismen fallend. Die riskanten Vergewisserungen in den unscheinbaren Augenblicken. Und eines Tages wird man sogar entdecken, dass jede Selbsterkenntnis eine Anschauung von Brüchen ist, die im biografischen, moralischen, ästhetischen, ja selbst im physischen dauernd feststellt, was nicht mehr ist, nie wieder sein soll oder dauernd fehlen wird. In solcher Anschauung bildet sich Persönlichkeit. Ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Jemand ruft es aus wie im Erkenntnisschrecken über den anderen, über die nicht kontinuierliche Person, ihr unbegreifliches Reden und Handeln gebeugt. Doch ebenso gut könnte der Ausruf Bestandteil des Selbstgesprächs sein. Der Satz beherbergt den eigenen Knacks, die Störung im Imaginären, den Sprung im Spiegel des Ich-Ideals. Ich falle aus dem Sozialstaat, ich bin nicht die Mutter meiner Kinder. Der Satz sagt auch, ich erkenne mich in entscheidenden Situationen nicht mehr wieder, bin nicht der ich war, und nun suche ich Möglichkeiten, mich wieder zu erkennen. Als Zenon, der Begründer der Stoa, so heißt es, einen seiner Begleiter zaghaft über eine Pfütze schreiten sah, sprach er, er hat Recht, gegen den Kot misstrauisch zu sein, indem er sich nicht spiegeln kann. Inzwischen ist aus der Selbstbespiegelung in der Scheiße ein Markt geworden. Wer möchten Sie in 10 Jahren sein? Der Chef, der Leute führt, der dieses Auto fährt, der diesem Bild entspricht. Und da dieser Mann all das nicht wurde und nicht ins Bild brachte, ist für ihn der Knacks nicht der Bruch, der alles änderte, sondern er ist die Erscheinung einer mitlaufenden internen Zersetzung. Jener Knacks wird also angebahnt vom internen Korrosionsprozess von Klischees, von Leitbildern im weitesten Sinne. Alle Figuren, die den Knacks zitieren, haben Umgang mit Klischees. Die Verständigung über diese macht das Weiterleben möglich. Der sich selbst Reflektierende sucht sich wie einen Fremden. Er sucht sich in einer Form des sich selbst Wagewerdens und denkt, ich erkenne mich nicht wieder als der, der ich bin, nicht als der, der ich war. Ich kann mich auch in meiner eigenen Biografie nicht spiegeln und ich vertraue ihr nicht. Bestenfalls erkenne ich mich als den, der ich sein könnte, für den es aber kein Bild gibt. Ich bin derjenige, den ich nicht vorwegnehmen konnte, und ebenso wenig kann ich mich als den, der ich geworden bin, erklären. Diese Nichterklärung umspannt den Knacks. Ein Mädchen in der Bahn. Bis auf diesen Punkt hat man sie gebracht. Du musst erwachsen werden, hat man ihr gesagt. Sie ist es, liest dazu ein Comicheft. Wimpernschläge später und man wird ihr sagen, du bist alt geworden. Das Mädchen blickt von seinem Comic auf und sagt, ich möchte in meinem Leben für immer in Hannover bleiben. Die Mutter an ihrer Seite hält ein und lächelt verlegen, denn sie weiß nicht, aus welchem Altersabschnitt dieser Satz gekommen ist, aber sie weiß, was nichts werden ist. Hat sie doch selbst so eine Non-Wahl-Biografie, wie die soeben dafür eingetroffene Vokabel lautet. Ein serbischer Oboist, der in seinem Beruf nicht oft genug Arbeit findet, geht zwischendurch wieder seiner alten Tätigkeit nach und arbeitet im Straßenbau, die Mischmaschinen bedienend. Diese Mischmaschinen werden oft schlecht gewartet und nicht selten bekommt einen heftigen Stromstoß, wer die Metallteile berührt. Eines Tages arbeitet der Mann wieder an der Straße. Dabei rutscht ihm etwas in seinen Schuh, ein Stück Mörtel, ein Stein. Jedenfalls will er die Arbeit nicht unterbrechen und schüttelt, während sich die Mischmaschine weiter dreht, heftig seinen Schuh aus. Die Umstehenden aber glauben jetzt, er habe wieder einen dieser elektrischen Schläge erhalten, greifen sich geistesgegenwärtig einen Stock und schlagen ihm auf die Hand, um ihn von der Maschine zu trennen. Sie brechen ihm dabei mehrfach die Finger. Er hat nie wieder Oboe spielen können. Ein Mann kauft an einem Kiosk ein paar Schmuddelhefte. Der polnische Verkäufer fragt, woher kommen Sie, mein Herr? Ich bin kein Herr, aber aus Deutschland. Ost oder West? Nord. Mein Vater war in Zwangsarbeit in Deutschland. Und? War eine gute Zeit, besser als in Polen. Wo war das? In Bayern, waren Sie mal da? Ist mir nicht weit genug weg. Dann leben Sie wohl selbst ein wenig weg von sich. Lassen Sie mal bleiben. Ich lebe im Singsang. Meines ist eher so ein heruntergeleiertes Leben. Ich fühle nicht mehr viel. Der Mann rafft seine Zeitschriften zusammen. Der andere deutet darauf. Und die fühlen Sie? Es gibt weit zurückliegende historische Momente, in denen sich Hitlers Machtübernahme bereits abzeichnete. Sie binden die Aufmerksamkeit von Historikern. Seltener werden jene Momente beachtet, in denen die Geschichte der Verlegenheitsbewältigung vorweggenommen wird, und auch sie ergibt sich aus dem Geschichtsverlauf mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Unter all den Szenen, die dem Aufarbeiten geschuldet sind, hat mir eine kleine, ganz unscheinbare, den nachhaltigsten Eindruck gemacht. Ein deutscher Verleger, der als Junge das KZ überlebte, hat sie mir erzählt. Der Satz, durch den der Knacks verläuft, reicht weit über den Augenblick hinaus. Es ist ein Satz, der die Zukunft zeichnet, so wie es eine Narbe tut. Dabei ist er noch dazu so tonlos, dass er im Fluss des Redens kaum auffällt und doch tief fällt. Da wird also der Junge aus dem KZ befreit und geht an der Seite eines etwas älteren Jungen auf die Außentore des Lagers zu. Hinter dem Zaun ein Komitee, Funktionäre, Presse, eine Abordnung des Ortes, ein Spielmannszug sogar, und der ältere der beiden Jungen sagt nichts als: Ach, jetzt kommt das. Und die Gesamtzukunft dieser Vergangenheitsbewältigung, ihre Rituale, ihre Stereotypen, ihre Redeordnung, scheint in einem einzigen Seufzer zusammengefasst und ad acta gelegt. Und was dem Jungen an Geschichtsarbeit in den nächsten 6 Jahrzehnten auch begegnen sollte, dieser Satz halte darin nach. Das Ende der Einfühlung. Für viele wird ein Erlebnis dadurch eines, dass sie es sind, die es erleben. Das bedeutet auch, wenige interessieren sich für eine Geschichte auch, in der sie selbst keine Rolle spielen. Dieses sind die Leser. Die historische Erfahrung aber bietet dem Leser auch die einzigartige Möglichkeit, sich im Verlust zu identifizieren, nachzusehen, was verloren gegangen ist. So hält sich das Mitleid in Texten länger als in der Welt, und schon Grillparzer oder Hebbel, Großfühlende in ihren Texten, sitzen an den Sterbebetten der Geliebten und verfluchen sich dafür, nicht empfinden zu können. Da empfindet der Taxifahrer sich in Rage redend noch verantwortlicher. Dass da einer verletzt auf der Straße liegt und keiner sieht hin, sagt er, das ist keine Blamage für einen, sondern für alle. Wäre also die Geschichte des Gefühls nicht ebenso zu bezeichnen durch den Knacks? Der Anblick des Packeises etwa machte ehemals, dass Menschen in Raserei verfielen. Wir stehen und lassen es kommen und gehen, wirken, ausgestellt von der Geschichte, verstört, reduziert, flüchtig, fast als hätten wir alle Erfahrungen des historischen Subjekts schon vollständig durchlaufen und träten mit unserer Geburt nicht abgehärtet, sondern abgebrüht wieder in die Geschichte ein. Der Knacks der Gefühlsgeschichte liegt im Prozess der Abkühlung, und Teile der sentimentalen Kultur des Schlagers, des Kitsches, des Pathos sind nichts anderes als Versuche, aus der Zukunft auszubrechen. Wir besitzen aber, glaubt man dem südafrikanischen Literaturnobelpreisträger J.M. Coetzee, sehr wohl eine kollektive Vergangenheit, aber keine kollektive Zukunft. Heile Welt. Alle brechen, bersten, verlieren, schrumpfen, scheitern, werden aus ihren Idealen, ihren Paradiesen und Täuschungen getrieben, werden weitergeschoben in die Desillusion. Leben sie ohne Zusammenhang mit ihrem Land, machen sie aus dem Verlust einen sentimentalen Begriff von Nation. Fehlt ihnen eine Verbindung zu der Natur, in der sie älter wurden, nennen sie das sentimentale Massiv, das diese Verluste belastet, Heimat. Sie fühlen sich vereinzelt, verlassen, allein und gruppieren etwas aufgebläht Rührseliges um sich, Familie mit Namen. Auf jedem Bruch entsteht eine Illusion. Selbst in ihrem Traum von der Ferne, von einem anderen, verdoppelten Leben, werden sie irgendwann eintreten. Und was sein? Touristen? Schaulustige? Dieselben jedenfalls, ausgesetzt zwischen Sehenswürdigkeiten. Aus einem Leben ohne Sehenswürdiges kommend, stehen sie auch diesem hier ratlos gegenüber. Manchmal ein Foto, eine Melodie, ein Satz, das Unausweichliche der Atmosphäre, eine Rührung ohne Anlass oder mit einer unterirdischen Geschichte. Und dann das Gefühl, dass dort etwas ist, etwas Eingenistetes, das sich fühlbar macht und aus den Ablagerungen der Erfahrung stammt, der Beherrschung entzogen. Das strahlt wie ein Idol, angefochten, aber strahlend. Warum weinen Menschen, wenn sie sich verlieben? Warum weinen sie, wenn sich ihr Glück auch nur nähert? Sie sind aufgerufen, jetzt ist ihr Augenblick, und gleich gleiten sie in die zweite Zeit voraus, in die der möglichen Vereitelung, des Entzugs. Dann die Polschmelze des inneren Eises, um im vorweggenommenen Schmerz den Dämon der Konjunktive auszutreiben, das Glück zwingen durch Bußfertigkeit. Ein Liebespaar geht über die Straße. Sie verliert einen Knopf. Ein Dritter hebt ihn auf, trägt ihn ihr nach. Das Elend hat ihn wie eine Flechte überzogen, sein Anzug, seine Haut sogar, alles ist Elend. Oh, danke, sagt die Frau und greift nach dem Knopf, den er aber festhält. Das haben wir gar nicht gemerkt. Natürlich nicht, bellt der Dritte. Immer ist es unsere Aufgabe, uns um die Glücklichen zu kümmern. Wir sollen die Augen offen halten, wir sollen sorgen, dass nichts fehlt. Glauben Sie vielleicht, die Glücklichen haben ein Auge auf uns? Träumen Sie weiter. Ich bin nicht glücklich, sehen Sie, ich lebe allein, mit mir in Frieden. Aber glücklich? Kümmert sich jemand um mich? Wird jemand an meinem Grab singen? So geht es immer weiter. Er redet mit dem Knopf in der Hand, den er nicht hergibt. Sein Monolog schlägt sich ins Gebüsch. Unerwiderte Liebe, fragt die Frau. Er nickt. Deine Zeit wird kommen, sagt sie. Das ist ihm neu und gibt ihm zu denken. 3 Tage später nimmt er sein Glück in beide Hände und bucht einen Flug nach Madeira, wo ihn 1 Woche Hotel ein stattliches Sümmchen kosten soll. Egal, findet er, fühlt sich snobistisch. Allerdings stürzt die Maschine ins Meer und er soll Madeira nie kennenlernen. Das Hotel berechnet den Hinterbliebenen 3 Tage Stornogebühr. Die Liebenden werden nicht einmal erfahren, dass ihnen der Fund eines Knopfes das Leben kosten sollte. So groß ist ihr Glück. In Frankfurt saß einmal ein Bettler in der Bahnhofsgegend mit einem Schild »Finde keine Arbeit wegen meinem Gesicht«. Die Medical Tribune veröffentlichte ehemals einen Artikel mit dem Titel »Kriminelles Aussehen einfach wegoperieren«, darunter die Fotos eines Mannes, der vor der Operation schwachsinnig, hinterher kriminell aussah. In China gewinnt ein Mann den Ugly Man Contest und scheint sich zu freuen. Dass er keine Arbeit finde, sagt er, sei sein größtes Problem. Und dies liege nicht im Talent und auch nicht in der Ausbildung. Es liege deutlich im Gesichtsbereich, sagt er. Er verstehe das. Den Menschen sei einfach nicht zumutbar, in sein Gesicht zu sehen. Der Hauptpreis für den Sieger des Wettbewerbs ist die kostenlose kosmetische Korrektur aller Verbrechen, die sich die Natur an seinem Gesicht geleistet hat. Schautafeln werden publiziert, der Mann freut sich auf den Verlust seines Gesichts. Für Schönheit ist nur empfänglich, wer durch sie in Verlegenheit gebracht, selbst in Frage gestellt wird. Sie ist wie eine Art Vollständigkeit, man staunt sie an. Und sie wirft Bilder der eigenen Beschädigung zurück in allen Metamorphosen zwischen Verehrung, Schwärmerei und Verlangen. Schönheit war einmal gefährlich, sie machte unberechenbar, verführte zu amoralischen Handlungen, setzte sich gegen alle anderen Werte durch und wurde als Wirkung des Teufels beschrieben. So unpersönlich konnte sie machen, so schamlos enthüllte sie das Mangelhafte ringsum. Wer früher auf dem Lande lebte, begegnete in seinem Leben dem Schönen oft in der Natur, selten in der Kunst, bisweilen unter den Menschen. Lebte man in der Stadt, traf man in Kirchen, Museen und Privathäusern wohl auf das Kunstschöne, hatte auch mehr Gelegenheit, das Schöne unter den Menschen zu finden, musste es aber immer noch als Ausnahme und Ereignis empfinden. Die Vervielfältigung bringt das Schöne heute massenhaft in die Welt. Der Wirklichkeit gegenüber ist es hundertfach überrepräsentiert, ist kein Ereignis mehr, sondern eine soziale Macht, die wichtigste bei der Einleitung und Begleitung des Konsums, eine imperiale Macht, die die Formen des Ästhetischen überall auf der Welt nivelliert und den weißen Westlichen angleicht. Sie ist eine soziale Macht der Begünstigung und Auslese. Ja, Oscar Wilde war sogar der Ansicht, die soziale Frage wäre wohl leichter lösbar, wenn die Armen besser aussähen. Nie war es leichter, wird suggeriert, ein schöner Mensch zu werden oder eine schöne Seele. Die Schnittmuster für ein neues Gesichtslayout liegen schon vor, die Hilfsmittel für die Schönheit von innen reichen von den Esoterika bis zu den Enzymen. Niemand braucht darauf zu warten, bis der Tränensack modern wird. Niemand muss der Gesellschaft ein unzumutbares Gesicht zumuten. Schönheit ist heute ein Zusatzstoff, ein Geschmacksverstärker. Ein Ereignis ist sie nur noch, wo sich der Betrachter von ihr in Frage stellen lässt und wo er die Schönheit selbst produziert, etwa indem er dem Körper der geliebten Schönheit unterstellt. Nur eine Ausnahme kann die Schönheit heute nicht sein. Denn als sie demokratisch wurde, wurde sie auch durchschnittlich. Und da Waren und Dienstleistungen lieber gewählt werden, wo sie in der Gesellschaft des Schönen auftreten und verheißen, man könne durch die Begegnung mit ihnen selbst schöner werden, musste eine schönheitsversessene Zeit die Schönheit beschädigen, indem sie sie um ihr Momentum brachte. Kunst. Als 1801 Karl IV., König von Spanien, den Maler Francisco de Goya zu Restaurierungsarbeiten an einigen Gemälden aus seinem Besitz bat, mit der Begründung, diese seien im Lauf der Zeit unfrisch, trüb, ja dunkel geworden und hätten die Strahlkraft der Zeit ihrer Entstehung eingebüßt, lehnte Goya in einem Brief an Pedro Ceballos, den Protektor der Akademie von San Fernando, das Ansinnen vorsichtig ab, setzte auseinander, warum er das Altern der Bilder für künstlerisch halte und krönte seine Ausführungen mit dem Satz: »Auch die Zeit ist ein Maler.« Der Wind, der den Firnis streift, der Staub, der sich auf ihm niederlässt, der Ruß der Kerzen, die Abkühlung der Räume im Herbst, die Erwärmung im Frühjahr, der Federstrich des Staubwedels, die Schwüle der Luft vor dem Gewitter, die Trockenheit im Frost, die Moleküle des Parfums, die Partikel des Puders, das Öl aus den Kerzen, das Fett aus den Küchen, der zum Fenster hereindringende Nebel oder der Rauch der verbrannten Laubhaufen, all das, so unterstellte Goya, nimmt der Maler in seinen Dienst. Er malt das Tableau, auf dem sich die Zeit niederlassen wird. Um diese erst kann das Bild vollenden, das heißt seiner Unvollendbarkeit übergeben. Dass es dauert und überdauert, ist Teil seines Ausdrucks. Die Zeit spricht mit. Sie lässt den Resonanzboden weiterschwingen, sie höhlt den Ton, bis er tiefer klingt, sie lässt die Farben dunkler scheinen und gibt ihnen erst einen Grund. Hier eröffnet sich eine Aussicht, den Menschen in seinem Knacks zu retten, ihn im Gehen wachsen zu sehen. Mit seiner Geburt tritt der Mensch in den Verfall ein. Lässt man diesen gewähren, stirbt man alt und faltig, lässt man sich liften, stirbt man alt und grotesk. Leonardos Abendmahl verfällt nun seit gut 500 Jahren. Seine letzte und größte Komplettsanierung hat das Fresko vor einigen Jahren hinter sich gebracht. Nun kann der Experte also noch einmal im Angesicht der frisch erblühten Züge aller Jünger feststellen, in ihrer Mitte sitzt der Verräter. Ist es der Restaurator? Ist er es, der den Lauf der Zeit korrigiert, der Geschwindigkeit des Verfalls begegnet? Der Restaurator dieses Freskos ist eine Restauratorin mit dem Nabokovschen Namen Pinin Prambilla Barcelon. 21 Jahre lang hat sie Farbpartikel sortiert und Jahrhunderte der Übermalung, Ergänzung und Erneuerung ungeschehen machen wollen, um wo anzukommen. Waren im Laufe der Jahrhunderte nicht genügend putzende Schüler und Adepten über dieses Bild gezogen? Was waren sie? Aktivisten gegen das Artensterben in der Kunst? Hatte nicht schon Charles Dickens 1845 die würdelose Restaurierung beklagt und schrieben nicht jüngst noch Forscher, kein einziges Farbpartikel des Bildes stamme wohl noch von Leonardos eigenem Pinsel? Faszinierende Vorstellung. Ein Original, auf dem es nichts Originales mehr gibt. Geradezu eine Allegorie aller Versuche, das Original gegen sich selbst zu verteidigen. Denn was wäre ein Original, das nicht dem Verschwinden entgegenginge? Welche Erregung lösen Werke aus, die unsere Verfallsgeschichte nicht teilen? Je näher man hinsieht, desto weniger bleibt von ihm übrig, dem scheinbaren Leonardo. Aber was ist sein Wesen? Was darf man diesem Leonardo wegnehmen, bis man ihn nicht mehr einen Leonardo nennen darf? Genauso fragt der Gangster in einem Godard-Film, hackt man mir ein Bein ab, sage ich und mein Bein. Hackt man mir Arme und Beine ab, sage ich und meine Gliedmaßen. Hackt man mir den Kopf ab, was sage ich und mein Kopf, ich und mein Rumpf? Das letzte Abendmahl besteht aus Farbschuppen zwischen den Brüchen und Rissen. Ein Knacks geht durch das Ganze. Um Jesu letzte Mahlzeit im Speisesaal des Mailänder Dominikanerklosters zu betrachten, dürfen nur noch 25 Touristen gleichzeitig für je 15 Minuten die Hochsicherheitszone betreten. Die Bedingungen für Betrachter sind unkünstlerisch, die Züge des Werkes entstellt, seine Aura wirkt geliftet. Wäre es also nicht der zumindest wahrhaftigste Zugang zu Leonardo gewesen, man hätte ihn der Zeit übergeben und sein Verschwinden als genuin künstlerischen Akt verstanden? Dann wäre Leonardo der Maler gewesen, der den Knacks gemalt und durch ihn den Tod in das Werk hätte eintreten lassen. Dichterlesung der Nationen. Jede und jeder mit einem eigenen nationalen Leiden auf der Bühne. Kairo leidet, Helsinki leidet, der Gazastreifen leidet sowieso. Kurz vor Mitternacht steigt als letzter ein chinesischer Dichter auf die Bühne, liest einsam und verletzt seine Lyrik, erst auf Chinesisch, dann als Herzstück ein Poem auf den verstorbenen Vater, das er, wie der Sohn jetzt sagt, quite obviously, nach dem Tod seines Vaters geschrieben habe. Während der Saal sein Desinteresse bekundet, liest der Dichter, jetzt noch tiefer in sich hineingewichen, vom Sterben seines Vaters in fremden, schwer zugänglichen, entstellten Metaphern. Das Gedicht spricht den Vater aus, indem es ihn nicht ausspricht. Es ist traurig, zerstört von seiner Abwesenheit. Doch geht auch diese Dichtung ihren eigenen Leidensweg, ist doch die Verzweiflung des Vaters über sein Sterben an keiner Stelle so prägnant wie die des Sohnes, der sich vor einer indifferenten Menge der Tatsache stellt, dass man ihn nicht hört, sondern lieber zusehen will, wie er an der Hervorbringung des Leidens selber leidet. Der Knacks, das ist die Lektüre vor diesem Saal, in dem übermüdet, amüsierwillig und desinteressiert das Publikum seine Präsenz gerade noch aufrechterhält. Das Sterben hat dieser Dichter erlebt, das Schreiben hat er erlitten. Die englische Übersetzung kann er nur mit starkem Akzent zum Vortrag bringen, nein, nachbuchstabieren. Und in dieser mehrfachen Brechung stirbt der Vater wieder, zu Grabe getragen in den Augen der Zuhörer, ein tapfer Einzug, den er in ihre Gleichgültigkeit hält. Am Straßenrand in der Hocke ein 30-Jähriger im Anzug, die Tasche neben sich im Dreck, bitterlich weinend. An seiner Seite blickt ein Begleiter auf ihn hinab, genauso gekleidet. Der einzige Satz, den ich höre, keine Sorge, das resettet sich.
Roger Willemsen mit dem vierten von 5 Auszügen aus seinem Buch Der Knacks. Die Lesung beruht auf dem vom Autor selbst gekürzten Hörbuch, das bei Tacheles erschienen ist. Das komplette Buch ist im S. Fischer Verlag veröffentlicht. Diese Folge finden Sie ab sofort für 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und auch in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp.
Mit 4 Eurofighter-Kampfjets und Kapazitäten für Luftbetankung wird sich die Bundeswehr in einem ersten Schritt an der NATO-Übung Arctic Sentry beteiligen. Um die Arktis-Mission soll es heute auch bei einem NATO-Treffen in Brüssel gehen. Verteidigungsminister Pistorius sagte im ZDF, das Manöver sei keine direkte Reaktion auf den von US-Präsident Trump angezettelten Grönland-Konflikt. Aus Berlin, Uli Haug.
Vielmehr, so Verteidigungsminister Pistorius, ginge es darum, klarzumachen, dass man die Arktis und deren Sicherheit ernst nehme. Russland versuche dort Fuß zu fassen.
Einmal wegen der Rohstoffe, die überall dort unter dem Eis liegen. Und zweitens aber vor allen Dingen, um eben von Nordmeer aus in den Nordatlantik vorstoßen zu können. Im militärischen Ernstfall ist das genau der Schritt, der passiert, um die Versorgungsrouten zwischen Amerika und Europa abzuschneiden.
US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mehrfach